Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Montag, dem 16. Dezember und damit zu einer neuen Woche Rabe Info. Heute mit den folgenden Themen.
1994 hat der FC Wetzwil Bonstetten seine Frauenabteilung aufgelöst mit der Begründung, es gäbe da Lesben drin und die seien jugendgefährdend, würden die Juniorinnen anstecken. Und das war dann ein ziemlicher Skandal in dem Jahr.
Wie ein Fußballskandal die Schweizer Lesbenbewegung beflügelte, zum 30-jährigen Jubiläum der Lesbenorganisation Schweiz sprechen wir mit der Mitgründerin Barbara Brosi. Und seit dem Einmarsch der Türkei stehen die Kurdinnen und Kurden in Rojava massiv unter Druck. Und doch gibt es Hoffnung, das einzigartige selbstverwaltete System im Nordosten Syriens noch zu retten.
Es ist absurd, dass es klingt, aber der einzige Lichtblick, den es tatsächlich in den letzten zwei Monaten gegeben hat, war Russland. Russland hat aber seine eigene Agenda in Syrien und ist der wichtigste Verbündete des Regimes.
Einschätzung des Rojava-Experten Thomas Schmidinger aus Wien, der heute in Bern zu Gast ist. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Zoe Kammermann.
Der Weltklimagipfel in Madrid ging gestern zu Ende. Das Resultat aus den zweiwöchigen Verhandlungen enttäuscht KlimaaktivistInnen und Umweltverbände. Nennenswerte Fortschritte erzielten die 200 Teilnehmenden nicht, wie internationale Medien berichten. In der Schlusserklärung wurden die Teilnehmenden lediglich daran erinnert, ihre Klimaschutzziele im nächsten Jahr zu verschärfen. Dringliche Anliegen vertagten die Teilnehmenden auf nächstes Jahr. So zum Beispiel die Ausgestaltung des Pariser Klimaschutzabkommens oder die Regeln beim internationalen Handel mit Emissionszertifikaten. Die Schweiz bedauert diesen Entscheid und will sich nun zusammen mit mehreren Partnerländern zu ambitionierten Zielen verpflichten, wie das Bundesamt für Umwelt mitteilt. In Delhi kam es zu massiven Protesten gegen die indische Staatsbürgerschaftsreform. Dabei wurden mindestens 50 Personen verletzt und über 100 festgenommen, wie die NZZ berichtet. Die indische Staatsbürgerschaftsreform wurde letzte Woche verabschiedet. Sie soll nicht Muslime wie Hindus und ChristInnen in Nachbarländern vor Verfolgung schützen, indem sie ihnen den Zugang zur indischen Staatsbürgerschaft erleichtert. Das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf bezeichnet das Gesetz als grundlegend diskriminierend. Es untergrabe die Gleichheit vor dem Gesetz. Die Grünen wollen mitregieren, trotz Niederlage bei den Bundesratswahlen. Fraktionschef und Co-Präsident Balthasar Glättli fordert eine Teilnahme an den von Wattenwil-Gesprächen, wie der Bund berichtet. Die von Wattenwil-Gespräche dienen den Bundesratsparteien dazu, sich direkt beim Bundesrat über die großen Themen zu informieren und vor anstehenden Entscheiden Einfluss zu nehmen. Nichtregierungsparteien haben keinen Zugang zu diesen Gesprächen. Weiter fordert Glättli für seine Partei den Posten des Bundeskanzlers. Diesen stellt zurzeit die CVP mit Walter Thurn her. Somit setzen die Grünen von nun an auch die CVP unter Druck. Gestern Morgen wurde in Genf der Le Mans Express eingeweiht. Der Le Mans Express ist, laut NZZ, die größte grenzüberschreitende S-Bahn Europas. Das neue Bahnangebot soll den öffentlichen Verkehr rund um Genf revolutionieren. Der Kanton Genf rechnet mit einer Reduktion des motorisierten Verkehrs um 12%. In Bern blockierten Mitglieder der Klimabewegung Extinction Rebellion gestern den Verkehr. So am Nordring, an der Brunngasse-Halde, am Helvetia-Platz und an der Effingerstraße, wie Videos auf der Facebook-Seite von Extinction Rebellion zeigen. Bereits vergangenen Samstag blockierten rund 500 AktivistInnen eine zentrale Straße in Lausanne. Dabei kam es zu 90 Festnahmen durch die Polizei. Mit einer Unterbrechung des Weihnachtsverkaufs wollte Extinction Rebellion auf den Klimawandel aufmerksam machen, wie die Organisation in einer Medienmitteilung schreibt. Die internationale Bewegung macht in diesem Jahr mehrmals mit zivilem Ungehorsam auf sich aufmerksam. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag scheint die Sonne, die Temperaturen erreichen maximal 9 Grad. Und am Mittwoch geht es ähnlich weiter. Es bleibt freundlich mit Temperaturen zwischen 3 und 9 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Lesben im Damenfußball und Angst vor homosexueller Ansteckung. Das war das Thema im Ziehstiegsclub des Schweizer Fernsehens im April 1994.
Aber wieso dürfen sich zwei Frauen, ganz konkret gesagt, in der Öffentlichkeit nicht küssen? An was stören sie sich denn?
Ich stehe ganz klar dazu, ich finde es nicht natürlich. Ich stehe dazu, auch wenn meine Meinung halt unpopulär ist, es ist mir gleich.
1,5 Stunden lang diskutierten die Gäste darüber, ob es für junge Frauen gefährlich sei, wenn sie gemeinsam mit Lesben Fußball spielen. Im Zentrum der Diskussion stand der Fußballclub Wettwil Bonstetten im Kanton Zürich. Der Vorstand hatte die Frauenmannschaft aufgelöst, weil es laut offiziellem Kommuniqué zu viele gefährliche Lesben hatte. Im Ziehstiegsclub saß damals auch Barbara Brosi, Mitgründerin und ehemalige Pressesprecherin der LOS, der Lesbenorganisation Schweiz. Zum 30-jährigen Jubiläum der LOS blicken wir heute zurück auf einen denkwürdigen Skandal, der über die Schweiz hinaus hohe Wellen schlug. Wilma Rall hat Barbara Brosi im Studio begrüßt.
Barbara Brosi, vor gut 2 Wochen feierte die Lesbenorganisation Schweiz LOS im Frauenraum das 30. Jubiläum mit einem Rückblick auf das Jahr 1994, als der Frauenfußballclub Wettwil Bonstetten die Schlagzeilen beherrschte und für sehr viel Wirbel sorgte. Was ist damals genau passiert? Wie kam es dazu?
1994 hat der FC Wettwil Bonstetten seine Frauenabteilung aufgelöst mit der Begründung, es gäbe da Lesben drin und die seien jugendgefährdend, würden die Juniorinnen anstecken. Und das war dann ein ziemlicher Skandal in dem Jahr.
Die Entscheidung des Vorstandes sorgte ja schweizweit für einen riesigen Medienrummel. Der Blick titelte Sexskandal in Wettwil Bonstetten. Was suggerierte der Blick damit genau?
Also der Blick hat natürlich seine übliche Schlagzeile gemacht, dass es eben um einen Sexskandal gehen würde. Das Bild war ja auch, die Lesben hätten da in der Dusche irgendwelche Orgien gefeiert und eben dadurch wären die Juniorinnen gefährdet. Und dass der Blick das als Sexskandal und nicht als Diskriminierungsskandal aufbereitet hat, das war bei einer Boulevardzeitung naheliegend. Wir haben das dann aber umdrehen können. Dieses Team hat sich nämlich gewehrt, und zwar die Lesben und die Heteros zusammen. Und die Lesbenorganisation Schweiz, die LOS, hat sie unterstützt. Und wir konnten dann dieses Bild wirklich drehen vom Sexskandal hin zum Diskriminierungsskandal, weil darum ging es ja eigentlich.
Das haben Sie gemacht, unter anderem im Ziehstiegsclub damals im Schweizer Fernsehen. Sie selber waren vor Ort, Barbara Brosi und 2 Fußballspielerinnen und der ehemalige Präsident des Fußballclubs, der etwas anderer Meinung war, ein Juniorentrainer, der auch etwas anderer Meinung war, und auch die Sportchefin von SRF, die damalige Susi Schär. Ich würde gerne mit Ihnen einige Quotes anhören.
Gerne, ja.
Zuerst von Susi Schär.
Ja, mir sind natürlich 1000 Gedanken durch den Kopf geschossen. Ich glaube, es ist eine doppelte Diskriminierung, wenn ihr es auch angetötet habt. Erstens als Frau. Ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen, der Frauensport hat, gerade auch in der Schweiz, halt immer noch nicht die Bedeutung, die er verdient zu haben. Und es ist eine doppelte Diskriminierung, dass eben besonders dann lesbische Frauen noch diskriminiert werden. Und ich möchte einfach deutlich da sagen, ich finde es oberlausig, dass niemand von dem Vorstand den Mut gehabt, da reinzukommen.
Oberlausig, sagt Susi Schär, dass sich der Vorstand nicht geäußert hat. Er hat das Kommuniqué rausgelassen und sich nie mehr geäußert.
Es gab eine kurze Sequenz in der Sendung Quer, die ist übrigens aufgeschaltet im L-Wiki, würde ich allen empfehlen zu schauen. Die ist wunderbar suffisant unterlegt vom SRF. Aber sonst hat er sich nie mehr geäußert. Also der Club hat auch die Frauen nicht mehr aufgenommen, der hat dieses Team wirklich aufgelöst und die sind dann umgezogen zu einem anderen Club. Sie hatten Angebote von anderen Vereinen, dass sie dort bei ihnen weiterspielen könnten. Aber vom Vorstand hat sich wirklich niemand mehr je in die Öffentlichkeit getraut.
Das nächste Quote stammt von Ihnen selber, Barbara Brosi.
Wenn eine lesbische Spielerin einfach lebt, offen lebt, wie sie das Recht hat, wie jeder andere Mensch, wie soll da irgendjemand durch das gefährdet werden? Es ist doch einfach lächerlich. Wenn sexuelle Identität durch Vorbilder würde entstehen, dann wäre keine von uns hier lesbisch. Keine. Ich bin in einer Schweizer Familie aufgewachsen, die sozusagen einem Bild entspricht. Elternpaar, Mutter hört auf arbeiten, wenn die Kinder geboren werden. Wir sind zwei Kinder. Ich habe doch mein Leben lang bis 20 nicht einlebige Lesben gesehen rumlaufen. Und ich bin trotzdem lesbisch. Also wenn das sexuelle Identität könnte abfärben, gibt es uns gar nicht.
Wie fühlen Sie sich, wenn Sie das hören?
Ja, ich muss lachen. Ich musste auch damals in der Sendung fast lachen, weil es war wirklich ein Moment, ein Vorurteil zu kontern, auf eine recht sympathische Art. So ist es jedenfalls auch rübergekommen, dann bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja, es war einfach empörend, diese Aussagen, und ich habe dann beschlossen, einfach mal empört zurückzuschlagen, in Anführungszeichen, aber eben auf eine Art, wo es die anderen Leute, die zusehen und die nicht a priori gegen uns sind, auch erfassen können, worum es eigentlich geht.
Sie wirkten allgemein sehr stark in dieser Sendung, sehr selbstbewusst. Wieso sind Sie so aufgetreten damals?
Ich bin eigentlich so aufgetreten, wie ich war und wie ich bin. Also ich habe auch immer offen gelebt. Ich habe nie einen Grund gesehen, mich zu verstecken. Mein einziges Problem mit dem Lesbischsein war, dass ich keine anderen Lesben fand. Dass ich lesbisch bin, das war für mich immer das Stimmigste überhaupt je in meinem Leben. Also ich glaube, es hat auch so gewirkt, auch bei Claudia. Wir sind einfach lesbisch und das ist gut so. Und
also die eine Fußballspielerin.
Die andere Fußballerin, also die Fußballspielerin, die da war, ja. Sie war ja auch sehr offen. Sie hat mehr Mut vielleicht gebraucht. Sie musste auch noch mit Leuten reden, mit ihrem Chef sprechen, ob sie in diese Sendung gehen kann. Für mich war es klar, ich bin ja von der LOS als Vertreterin, als Mediensprecherin natürlich dort gegangen und ich habe noch meine Eltern informiert, irgendwie zwei Tage vorher. Und das war's dann.
Und was haben Sie für Rückmeldungen erhalten nach diesem Dienstagsclub?
Das war ja dann eigentlich das Überraschende. Also wir wussten schon, das war damals die Diskussionssendung und da haben wirklich eine Viertelstunde vor Mitternacht noch 400.000 Leute zugeschaut und die Reaktionen, die waren absolut überwältigend positiv. Ich habe Blumen vor meiner Tür gefunden, ich habe Briefe bekommen, Telefonate. Ich wurde danach wirklich 2-3 Jahre in den Medien rumgereicht. Ich wurde mal für 20 Minuten Sendung nach Deutschland geflogen. Und wir reden hier noch nicht von EasyJet, das war ein Linienflug. Und man hat mich dann in ein 4-Sterne-Hotel untergebracht. Ich wurde irgendwie von der Zeitschrift Marie Claire zu den 50 mutigsten Frauen von Europa gewählt. Also es hatte wirklich eine Ausstrahlung, die man sich nicht vorstellen konnte. Als ich zurückkam am Morgen nach der Sendung mit dem Zug, haben mich alle schon so komisch angeschaut und ich habe das zuerst gar nicht auf die Sendung bezogen. Ich habe 2 Stunden gebraucht in Bern, um überhaupt aus dem Bahnhof zu kommen, weil ich wirklich alle 20 Meter angesprochen wurde. Und ich hatte nur bis auf 3 Briefe, also ein Bauer wahrscheinlich von der Schrift her und vom Absendeort her hat mir geschrieben, kranke Kälber würde man auch abtun. Und dann noch eine Frau, die mich mal angerufen hat und irgendein zweiter Mann, der noch graphologische Gutachten beigelegt hat, um zu beweisen, dass er dann geistig gesund sei, um mir zu sagen, ich sei dann eben nicht gesund. Aber das waren die 3 einzigen negativen Reaktionen und sonst war es wirklich absolut überwältigend positiv. Und für mich vielleicht am positivsten, wenn ich das sagen darf, ich musste mich 20 Jahre nicht mehr outen. Das wusste einfach jeder und jede und das war so ein Privileg und so ein Geschenk, einfach nicht irgendwie es immer sagen zu müssen.
Inwiefern wirkte sich denn dieser positive Medienrummel auf die Bewegung aus? Oder können Sie das abschätzen auf andere Frauen, die sich öfters getrauten, sich zu outen?
Also für die Lesbenbewegung in der Schweiz war dieser Dienstagsclub ein absoluter Durchbruch. Weil vorher waren Lesben so gut wie unsichtbar. Es hat einfach nicht interessiert und das schlägt ein bisschen den Bogen zurück zu dem ersten Zitat von Susi Scher. Frauen an sich sind einfach nicht so interessant oder waren damals nicht so interessant wie Männer und das galt für Lesben genauso gegenüber schwulen Männern. Und mit diesem Zielstiegsclub wurde dann wie eine neue Spezies entdeckt. Also es war wirklich, die Schweiz war fasziniert, plötzlich Lesben zu sehen und wir haben dann durch diese Sendung auch und durch die weitere Medienpräsenz die Petition «Gleiche Rechte für gleichgeschlechtliche Paare» promoten können. Wir haben bei dieser Petition über 85.000 Unterschriften gesammelt und die Leute sind Schlange gestanden, um zu unterschreiben. Also ich habe das noch nie gesehen, dass Leute wirklich eine Viertelstunde an einem Festival Schlange stehen, um eine politische Petition zu unterschreiben. Und ich glaube, für ganz viele Lesben war das sehr, sehr wichtig.
Sie haben sehr viel bewegt, mussten aber jetzt gerade im Dienstagsclub auch sehr viel einstecken, unter anderem eben von Juniortrainer Konrad Jost, dem ehemaligen Juniortrainer schon damals. Ich spiele hier nochmals einen längeren Ausschnitt, wo Jost den Umgang mit Lesben vergleicht mit Trainern, die ihre Schützlinge verführen.
Also ich denke jetzt an einen Trainer, der junge Mädchen verführt, das ist für mich fast noch schlimmer. Also wenn ich dann noch das vergleiche, dass meine Tochter mit Lesben in Berührung kommt, ist das überhaupt für mich kein Problem. Also ich habe dann mit einem Trainer, der Mädchen sitzen lässt oder wieder aufreisst, da habe ich dann schon recht Mühe, weil ich auch von der Seelsorge her weiss, dass das viel mehr Kratzer zurücklässt als eine lesbische Begegnung. Also das ist natürlich jetzt einfach mal ein Standpunkt.
Also Entschuldigung,
ist, ja, aber dazu aber stehe ich jetzt einmal.
Eine lesbische Begegnung lässt also keine Kratzer auf der Seele zurück. Was Kratzer auf der Seele zurücklässt, sind sättige Statements. Die machen uns einfach völlig runter. Ich meine, unsere Beziehungen sind nichts wert. Wir wirken absolut gefährdend und verführend auf die armen Kinder. Wir sind im Vergleich zu Trainern, die Spielerinnen sitzen lassen, sind wir ein bisschen weniger gefährlich und ein bisschen weniger pervers, aber das wollt ihr doch eigentlich sagen. Allein unsere Existenz ist doch eine Gefährdung für die Welt. Also ich komme es langsam vor, wenn wir hier
zur Kenntnis nehmen,
dass wir nicht was diskutieren.
Im Gespräch vielleicht schon verschiedene Standpunkte einnehmen, dass ich jetzt halt das nicht als eine normale Beziehung anschaue, aber das heisst nicht, dass ich euch nicht achte. Also wenn ich jetzt die lesbisch sehe oder homosexuell, finde ich jetzt einen unnatürlichen Umgang. Aber das heisst für mich nicht, dass ich euch nicht achte.
Das kam ja in dieser Sendung sehr oft zur Sprache, dieses eigentlich achte ich euch schon irgendwie, aber es ist für mich einfach nicht normal. Vielleicht könnte man sagen, heutzutage wäre ein solches Statement in den Medien wohl kaum mehr möglich. Trotzdem bleibt die Frage, denken Sie denn, diese Einstellung ist heute komplett überwunden?
Ich glaube nicht, also, und es ist auch in den Medien noch möglich. Ich denke nur an die Arena zurück zur Ehe für alle. Oskar Freisinger hat da doch ziemlich deutlich gesagt, was er für normal hält und was nicht. In der Breite denke ich, dass die Schweizer Bevölkerung schon viel offener geworden ist. Auch deshalb, weil eben viel mehr Lesben und Schwule und Bisexuelle und so weiter sich einfach zeigen jetzt, wie sie sind. Also das hat ja eine Öffnung gegeben. Aber es schlummern immer noch Vorurteile in den Köpfen, die vielleicht nicht mehr so bewusst sind. Ich denke, immer wenn die Diskussion jetzt auf Kinder kommt, dann kommen da wieder Vorurteile im Hintergrund, wie zum Beispiel, ja, das Kind braucht Vater und Mutter, sonst wird es dann vielleicht selber auch lesbisch. Ja, aber vorher hat doch diese Person gerade gesagt, sie hat kein Problem mit Lesben, das ist alles völlig normal. Wieso ist es dann ein Problem, wenn das Kind lesbisch werden könnte? Es wird es ja gemäß Studien überhaupt nicht öfters als sonst, aber da sind so einfach so Vorurteile versteckt noch da und werden nicht mehr so wahrgenommen. Und ich denke auch, wir werden immer kämpfen müssen. Wir sind eine Minderheit und die Minderheit ist immer in Gefahr, dass halt sich Vorurteile wieder aufbauen über sie. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass wir weiterhin offen leben, dass wir weiterhin uns zeigen, damit die Leute eben ein richtiges Bild haben.
Ich möchte zum Schluss noch einen Quote anhören von Claudia Hirt, einer lesbischen Fußballspielerin von damals im Club.
Es ist ja nicht so, dass das irgendwie ansteckend ist oder sonst etwas. Und ich glaube, wir, wo lesbisch sind, wir tun unsere Gefühle und unser Privatleben auch dementsprechend zurückstecken, weil wir auch wissen, dass von dem von der Gesellschaft noch nicht angekommen ist.
Sie haben vorhin im Vorgespräch und auch im Gespräch schon gesagt, Sie selber mussten sich nicht so verstecken wie Claudia Hirt. Denken Sie denn, Sie waren die Ausnahme oder Claudia Hirt war die Ausnahme?
Ich vermute, dass ich die Ausnahme war, eher, aber es gab auch andere wie mich. Also ich habe den Eindruck, dass damals sehr viele Frauen offen waren und sehr viele versteckt waren und ich habe den Eindruck, dass es auch heute noch so ist. Es kommt einfach ein bisschen darauf an, wie man offen definiert. Wenn offen ist, man geht einmal im Jahr an den CSD und vielleicht noch ans L-Beach und an Partys, dann gibt es heute sicher sehr, sehr, sehr viele offene Lesben. Aber wenn offen heißt, man lebt eben genauso selbstverständlich wie Heterosexuelle, dann möchte ich gerne mal zuhören, zum Beispiel in jedem Kurs, den man hat im Beruf, ist ja immer am Anfang eine Vorstellungsrunde. Da würde ich wahnsinnig gerne reinhören, wie viele Lesben da einfach selbstverständlich sagen, ich lebe mit meiner Frau zusammen oder ich habe eine Partnerin. Diese Alltagsoffenheit, da weiß ich nicht, wie breit die ist. Sie ist sicher breiter als früher, aber ob sie jetzt da bei 70%, bei 90% oder vielleicht auch nur bei 30% aller Lesben liegt, die offen sind, das wäre interessant zu wissen. Es sollte bei 100% sein.
Was braucht es denn dazu? Braucht es einfach noch 2-3 Generationen?
Ich glaube, es braucht einfach das Selbstverständnis trotzdem auch immer wieder von uns selber, dass wir eben hinstehen und nicht im Sinne von propagieren, aber einfach ganz selbstverständlich das sagen können. Es ist ja einfach, man kann den Tag durch 100-mal das Thema aufbringen, indem man eben einfach sagt, ich habe mit meiner Freundin am Wochenende das und das gemacht. Ja, von dem her, es braucht einfach uns. Wir müssen uns sein, wir müssen uns das Recht herausnehmen zu sein, wie wir sind und ganz offen zu leben.
Soweit Barbara Brosi von der Lesbenorganisation Schweiz. Ja, und um gleichgeschlechtliche Liebe und um das entsprechende Selbstverständnis geht es auch in diesem Song hier. Das ist die deutsche Rapperin Soki mit ihrem Track Queere Tiere.
Sie sagen, es sei wieder natürlich. Doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt. Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung. Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen. Promiske Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen. Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht. Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Menschen mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete. Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. In der Tierwelt wimmelt es nur so von Homos und Trans. Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann. Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel. Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam. Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier. Unterziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam. Albatros-Lesben geben sich einen Abend hin und leben dann als Familie mit der Partnerin. Flamingos, Störche, Geier und Möwen. Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Schnecken, die haben an ihren Enden je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und Gruppensex ist Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen.
Rabe Info.
Rojava steht massiv unter Druck. Die Kurdinnen und Kurden im Nordosten von Syrien sind mittendrin in den Kriegswirren, bedroht durch die Türkei, das syrische Assad-Regime und die Dschihadisten. Vor kurzem noch enge Verbündete des Westens stehen die Kurdinnen und Kurden nach dem Teilabzug der US-Truppen nun alleine da. Seit dem Einmarsch der Türkei im Oktober schrumpft das autonome Gebiet in sich zusammen. Dem einzigartigen, selbstverwalteten System droht das Ende. Und doch gibt es nach wie vor kleine Lichtblicke, sagt der Rojava-Experte Thomas Schmidinger. Schmidinger ist Politikwissenschaftler an der Universität Wien und Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung der Kurdologie. Heute Abend spricht er im Restaurant Mapamondo in der Berner Lenggasse über die aktuelle Situation in Rojava. Wilmaral hat vorgängig mit ihm telefoniert.
Thomas Schmidinger, die Zeit titelte kürzlich die letzten Tage in Rojava, wer auch immer sich Sieger nenne, die KurdInnen hätten bereits verloren. Sehen Sie das auch so?
Die letzten Tage sind noch nicht ganz eingeläutet, aber es ist definitiv so, dass der Einmarsch der Türkei die Kurden gezwungen hat, sich mit dem Regime und Russland zu arrangieren. Das heißt, die Selbstverwaltung ist damit massiv unter Druck gekommen in einem Gebiet, das von der Türkei besetzt worden ist. Aber im verbliebenen Gebiet gibt es weiterhin die zivilen politischen Strukturen der Selbstverwaltung, wenn auch die militärische Kontrolle über Teile dieses Gebietes nun mit der syrischen Armee und der russischen Armee geteilt wird. Das heißt, ganz zu Ende ist das mit der Selbstverwaltung nicht, aber klar ist, dass es zu irgendeiner Form von Einigung mit dem Regime in Damaskus kommen muss, wenn zumindest Teile der Autonomie bewahrt werden können sollen.
Die Türkei hat ja den Angriff damit begründet, sie wolle gegen die kurdischen Terroristen vorgehen und im Nordosten eine sogenannte Pufferzone einrichten, wo sie auch syrische Geflüchtete ansiedeln könne. Internationalen Widerstand gibt es kaum. Die USA halten sich raus, Europa hat die Angriffe verurteilt, passiert ist aber nichts. Sehen Sie denn irgendwelche Lichtblicke im Moment?
Ja, so absurd das jetzt klingt, aber der einzige Lichtblick, den es tatsächlich in den letzten zwei Monaten gegeben hat, war Russland, das als Mediator hier aufgetreten ist und das zumindest verhindert hat, dass weitere Territorien von der Türkei besetzt worden sind. Russland hat aber seine eigene Agenda in Syrien und ist der wichtigste Verbündete des Regimes. Der Abzug oder Teilabzug der Amerikaner hat gewissermaßen ein politisches Vakuum entstehen lassen, das von Russland gefüllt worden ist. Die Europäische Union hat sich als handlungsunfähig erwiesen. Eine gewisse Hoffnung wird noch auf Frankreich gesetzt, das sich relativ pro-kurdisch positioniert hat und ja auch mit kleineren Truppenkontingenten vor Ort auch noch präsent ist. Aber der ökonomisch und politisch stärkere europäische Staat, nämlich Deutschland, hat sich leider relativ stark pro-türkisch positioniert.
Sie haben ganz zu Beginn erwähnt, dass eine Lösung des Konflikts nun darin bestehen könnte, dass die Region ein Abkommen oder ein Deal macht mit dem Assad-Regime. Können Sie abschätzen, was ein solches Abkommen beinhalten könnte?
Ja, es gibt die Gespräche, aber politische Einigung gibt es bisher keine. Was ich so höre von diesen Verhandlungen ist, dass es von Seiten Russlands eine Bereitschaft gibt, eine relativ schwache politische, aber starke kulturelle Autonomie für die kurdischen Kerngebiete zu verhandeln, aber nicht für die arabischen Gebiete, die derzeit von den syrischen demokratischen Kräften verwaltet werden, also nicht für Raqqa oder der Ressort. Von Seiten des Regimes gibt es weiterhin die Position, dass alle syrischen Territorien wieder direkt unter die Verwaltung der Regierung in Damaskus gestellt werden sollen. Allerdings ist das syrische Regime politisch und militärisch sehr stark abhängig von Russland und dem Iran. Also wenn Russland sich dafür die Kurden tatsächlich in die Bresche werfen würde, ist es durchaus möglich, dass dem Regime hier Zugeständnisse abgerungen werden könnten.
Wenn es aber dann nur eine kulturelle Autonomie wäre, dann wäre in dem Sinne das demokratisch-föderalistische politische System trotzdem am Ende.
Wenn es nur eine kulturelle Autonomie ist, definitiv. Jetzt sind wir allerdings noch nicht so weit und das kurdische Bemühen ist eben darum, auch eine politische Autonomie zu erhalten. Und ich würde es nicht ausschließen, dass es auch gelingt, zumindest eine politische Teilautonomie zu verhandeln. Was klar ist, ist, dass im Moment das Regime in Damaskus den militärischen Konflikt weitgehend für sich entschieden hat. Das heißt, was auch immer man erreicht, wird man erreichen im Rahmen eines syrischen Staates, der über weite Strecken hinweg weiterhin autoritär von Assad regiert werden wird.
Der Rojava-Experte Thomas Schmidinger ist Politikwissenschaftler an der Universität Wien und Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung der Kurdologie. Das ganze Interview gibt's zum Nachhören auf info.rabe.ch. Live zu hören gibt's Thomas Schmidinger heute Abend um 19 Uhr im Restaurant Mappamondo in der Berner Leingasse. An einer Veranstaltung des Berner Rojava-Komitees spricht er über die aktuelle Situation in Rojava. Mehr Infos dazu gibt es wie immer unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Montag, dem 16. Dezember. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Rückblick auf den wenig erfolgreichen Klimagipfel in Madrid. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Zoe Kammermann und Wilma Rall. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.